Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 11. Dezember. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen: Menschen, Massen, Macht. Das Museum für Kommunikation eröffnet eine Ausstellung zu Massen.
Ja, Massen sind sehr mächtig. Sie können sehr mächtig sein, weil es dort halt dann auch Emotionen drin sind und halt auch eine Stärke darin ist. Wir sind viele. Ich bin nicht allein, sondern wir sind viele.
Dann ein Blick in die Musikbranche. Berufsverbände erwarten angemessene Honorare für professionelle MusikerInnen, doch VeranstalterInnen können sich diese nicht leisten. Es brauche ein Umdenken bei der Förderung, das fordert die Musikvielfaltsinitiative.
Fair Pay bedingt eben auch Fair Funding, oder? Also, und dafür braucht es ein fundamentales Überdenken der aktuellen Förderverhältnisse.
Und von Goma in die Welt hinaus gehen KünstlerInnen aus der Gemeinschaft und Kunstzentrum Jule Afrika. Petna Andaliko hat das Projekt vor 25 Jahren ins Leben gerufen. Mit diesem Kreativort schaue er auch auf den Kongo und das Potenzial dieses geografischen Raumes.
What I wish really it is, I look at the Congo and the potential that we have as a space.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Meldung zur globalen Ungleichheit. Das reichste 0,001% besitzt dreimal so viel Vermögen wie die ärmste Hälfte der Menschheit. Sarah Heinzmann mit den Details.
Vermögen ist laut einem neuen Bericht stärker konzentriert als Einkommen. Weniger als 60.000 Personen kontrollieren somit dreimal so viel Vermögen wie die gesamte untere Hälfte der Menschheit. In fast allen Regionen der Welt war das oberste 1% wohlhabender als die unteren 90% zusammen, wobei die Vermögensungleichheit weltweit rapide zunimmt. Die AutorInnen der Studie, darunter der einflussreiche französische Ökonom Thomas Piketty, sagten, dass Ungleichheit zwar seit langem ein prägendes Merkmal der Weltwirtschaft sei, die Ungleichheit habe jedoch ein Ausmaß erreicht, das dringende Maßnahmen erfordert.
Portugals Hauptgewerkschaften starteten in der Nacht auf heute einen landesweiten Streik.
Der Generalstreik soll 24 Stunden dauern. Es ist der erste Generalstreik seit 12 Jahren in Portugal, darüber berichtet Euronews. Betroffen sind der öffentliche Nahverkehr, Flughäfen, Schulen und Krankenhäuser. In vielen Regionen kommt es zu Ausfällen und Störungen. Auslöser ist ein neues Reformpaket zum Arbeitsrecht der Regierung.
Zehntausende fordern gestern in Bulgarien den Rücktritt der Regierung.
Über 150.000 Menschen protestierten in der Hauptstadt Sofia, darunter vor allem junge Menschen. Sie werfen der Regierung Korruption vor, wie die Deutsche Tagesschau berichtet. Heute steht ein weiteres Misstrauensvotum im Parlament an. Es ist bereits das 6. in diesem Jahr.
Wir schauen ins Bundeshaus.
Das Parlament stockt den Kredit für regionalen Personenverkehr auf. In den kommenden 3 Jahren stehen damit über 3 Millionen Franken zusätzlich zur Verfügung.
Und nach Bern. Die Bauarbeiten am Bahnhof Bern verzögern sich ein weiteres Mal und werden deutlich teurer.
Die Inbetriebnahme ist neu auf 2031 angesetzt. Die Mehrkosten betragen 200 bis 250 Millionen Franken. Dies teilt die SBB mit. Die Verzögerung entstehe durch unerwartete statische Probleme, lückenhafte Pläne und Schadstofffunde. Die steigenden Kosten entstehen durch die längere Bauzeit und durch bauliche und geologische Rahmenbedingungen.
Die Burgergemeinde bewilligt fast 40 Millionen für die Sanierung des Bernischen Historischen Museums.
Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1894 wurde seit seiner Eröffnung nie umfassend saniert und entspreche damit heute weder den technischen noch sicherheitsrelevanten und funktionalen Anforderungen an einen Ort. Die Burgergemeinde. Baustart für das neue Museum ist voraussichtlich 2027. Die Wiedereröffnung ist für 2032 geplant. Die Gesamtkosten von 120 Millionen Franken werden von der Burgergemeinde Bern, dem Kanton Bern und der Stadt Bern gemeinsam getragen.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen auf 1 Grad. Der Tag beginnt neblig. Einzig am Nachmittag könnte sich die Sonne kurz zeigen. Dasselbe Bild zeigt sich auch am Wochenende bei Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad. Erst am Montag soll es wieder sonniger werden. Die Temperaturen sinken dann auf minus 2 Grad und klettern im Laufe des Tages auf 5 Grad.
Rabe Info.
Massenpanik, Massenbewegungen, Massenmigration. Das Museum für Kommunikation eröffnet in einer neuen Ausstellung Perspektiven auf Menschenmassen. Gezeigt wurde die Ausstellung bereits in Paris und Kanada, nun ist sie in Bern zu sehen. Uli Schenk hat die Ausstellung mitkuratiert. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, wann er sich zum letzten Mal unwohl in einer Menschenmasse gefühlt habe.
Im Frühling war ich in einer knallvollen Talstation einer Seilbahn mit Tausenden von Wintersportlerinnen drin, eingepfercht. Und mein Reflex war, nichts wie weg hier. Ich halte das nicht aus, es ist zu viel, ich will nicht Teil dieser Masse sein. Und 3 Monate später war ich im ausverkauften Wankdorfstadion und habe das Fußballspiel der Schweizerinnen gegen Island geschaut. Und wir haben 2-0 gewonnen und die Emotionen waren dermaßen stark. In diesem vollbesetzten Stadion, diese Masseneuphorie, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, die Verbundenheit miteinander mit wildfremden Leuten. Und ich dachte dort, ich will nirgendwo anders sein in diesem Moment und habe diesen Moment in vollen Zügen genossen. Und das zeigt die Spannweite. Dasselbe Phänomen, Massen, kann unheimlich verschiedene Emotionen auslösen.
Massen, die können ganz unterschiedliche Emotionen hervorrufen, die können aber auch gefährlich sein. Weiß man da, ab wann eine Masse gefährlich wird?
Ja, es ist so, dass wir bei einer Masse eigentlich nicht unbedingt darauf schauen, wie viele Leute das sind, sondern eher, wie viel Platz haben sie. Also die Dichte ist entscheidend. Und man sagt so, dass ab einer Dichte von 5 oder 6 Personen pro Quadratmeter, dass es ab da langsam kritisch wird.
Man spricht ja, wenn es um Massen geht, auch oft um politische Massen, oder? Also die Massenbewegungen. Welche politische Sprengkraft können Massen Ihrer Meinung nach haben? Was haben Sie da herausgearbeitet in der Ausstellung?
Ja, Massen sind sehr mächtig. Sie können sehr mächtig sein, weil es dort halt auch Emotionen drin sind und halt auch eine Stärke darin ist. Wir sind viele. Ich bin nicht allein, sondern wir sind viele. Es kommt dann auch dazu, gerade wenn es um gewisse Ideologien geht oder gewisse politische Ziele, dass man nicht mehr eine lose Gruppe ist von Leuten, die nichts miteinander zu tun hat, sondern man wird zu einer Gemeinschaft und hat ähnliche Ziele und verfolgt ähnliche Sachen. Und das hilft natürlich extrem, um eine solche Masse dann zu einer Bewegung zu machen und dass dort eigentlich sehr eine große Macht entstehen kann. Eine Menschenmasse, die organisiert ist, kann gewisse Dinge in Bewegung bringen.
Die kann gewisse Dinge in Bewegung bringen, aber sie kann auch Angst machen. Häufig wird Massenbewegungen eine sehr destruktive Kraft zugeschrieben. In Ihrer Ausstellung, da brechen Sie auch mit diesem Vorurteil und versuchen darzulegen, dass Menschen in Massen eben auch solidarisch handeln. Wie genau merkt man das? Was haben Sie da herausgefunden?
Ja, der Mensch ist grundsätzlich eigentlich ein solidarisches Wesen. Also wir helfen einander und wir sind klar, die Empathie ist bei einigen stärker, bei anderen weniger stark, aber ich glaube schon, dass wir grundsätzlich mit Empathie ausgestattet sind und dass wir gerade im Verbund einer Masse dann einander auch helfen. Und wenn es kritisch wird zum Beispiel, dass wir dort auch zueinander schauen und schauen, dass den Leuten rundum nichts passiert. Und auf der anderen Seite denke ich schon, dass dann eine Masse von Menschen, eben wenn ich an dieses Fußballstadion denke, da ist dann die Wirkung ist viel größer als nur einfach diese 30.000 Menschen, weil man schreit, man hat dieselben Emotionen, man skandiert gewisse Sachen, es gibt so wie Tänze, die man aufführt oder Klatschspiele und so weiter, und das führt alles dazu, dass ich eigentlich mich dann nicht mehr als Individuum, sondern als Teil eines sehr großen Ganzen sehe.
Die Masse, die hat also eine Ambivalenz, das kann eine sehr zerstörerische, aber eben auch eine sehr kreative Kraft haben. Diese Ausstellung haben Sie nicht selber konzipiert, sondern in Kooperation mit einem Museum aus Paris. Das ist das erste Mal, dass Sie mit einem französischsprachigen Museum kooperiert haben. Mhm. Wie lief diese Kooperation?
Super. Es war wirklich ein tolles Erlebnis. Es hat extrem gut funktioniert, auch über diese Sprachgrenze hinweg. Ich konnte mein Französisch ein bisschen aufbessern. Da habe ich persönlich davon profitiert. Das war toll, habe ich genossen. Und die Zusammenarbeit war wirklich enorm kooperativ und zielgerichtet und auch qualitativ auf einem extrem hohen Niveau. Also für mich war das ein durchwegs positives Erlebnis.
Die Ausstellung Massen läuft ab morgen bis Ende Februar im Museum für Kommunikation in Bern.
Radio Info. Kultur.
Die Musikbranche steht vor einer Herausforderung. Branchenverbände fordern angemessene Honorare für MusikerInnen, die ein Konzert spielen. Doch diese sind viel zu hoch für VeranstalterInnen und Clubs. Die Musikvielfaltsinitiative verlangt ein Umdenken in der Musikförderung. Die Musikvielfaltsinitiative ist dabei keine Initiative im engeren Sinne, sondern eine Bewegung. Heute hat sie ihren Forderungskatalog präsentiert. Fabian Giesler ist Musiker und engagiert sich bei der Musikvielfaltsinitiative. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, ob eine faire Bezahlung von MusikerInnen aktuell überhaupt möglich sei.
Wir glauben, es ist überhaupt nicht möglich, weil natürlich das Geld fehlt. Und deshalb haben wir auch zusammen eben mit verschiedenen Clubs aus der Schweiz, wollen wir jetzt auch dieses Problem ansprechen, weil eben jetzt auch also Fair Pay immer mehr gefordert wird, was natürlich grundsätzlich gut ist, was wir alle, glaube ich, gut finden, also die Clubs und wir als Musikvielfaltinitiative, dass diese Forderung stärker wird, aber es fehlt einfach das Geld, um das umzusetzen.
Es fehlt das Geld, um das umzusetzen. Verschiedene Clubs der Schweiz sind mit an Bord bei diesem Forderungskatalog. Wie viel an Honorar wäre denn angemessen für eine Künstlerin oder einen Künstler, der an einem Abend in einem Club beispielsweise auftritt?
Genau, der größte Berufsverband der Musikerinnen in der Schweiz, das ist Sonar, die sind vor kurzem haben die einen ihre Honorarempfehlungen veröffentlicht, und das gab es lange im Bereich Musik für viele Bereiche eben nicht so, und die sind jetzt gekommen, was wir als Musikvielfalt mega begrüßen. Wir haben auch lange immer eigentlich gefordert, dass das kommen muss, und jetzt ist es hier und jetzt hat man eben auch Anhaltspunkte. Und da geht es dann eben so weit, dass natürlich ja Sonar als Berufsverband eben auch Honorare verlangt oder eigentlich eben in den Honorarempfehlungen beschreibt, die so sein müssten, und das sieht man halt, das ist im Moment überhaupt nicht möglich, das ist nicht realistisch. Also da ist man dann für ein Konzert bei 800 Franken pro Person, und das ist in vielen Bereichen jetzt, ja, in vielen Bereichen jetzt, oder auch diese Clubs, mit denen wir das zusammen machen, das ist eigentlich für keinen Club aktuell so möglich.
Reden wir doch noch über die sogenannte Hochkultur, da ist die Situation ja ganz anders. Wie genau ist hier die Finanzierungslage beispielsweise im Orchesterbereich?
Gut, es ist natürlich in der Schweiz in jedem Kanton ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die klassische Musik einfach in allen Kantonen den größten Teil von den öffentlichen Subventionen im Musikbereich für sich beansprucht. Und das sind natürlich vor allem dann die großen Orchester. Und es ist einfach so, dass der freie Musikbereich, die freie Musikszene, und da nehme ich auch, also da gehört auch die Klassik oder neue zeitgenössische klassische Musik dazu, das ist einfach ein ganz kleiner Teil im Vergleich. Und dort, ja, der ist massiv unter Druck. Oder wenn diese Honorarempfehlungen auch für die Projektförderung gelten sollen, oder dann führt das einfach zu einer massiven Selektionierung in der Projektförderung. Und das würde einfach das Angebot, die Vielfalt im Angebot massiv ja, einschränken.
Der Branchenverband hat also Honorarempfehlungen herausgegeben, die sich eigentlich fast kein Club in der Schweiz in dieser Form leisten kann. Was sind jetzt die politischen Forderungen, die ihr als Musikvielfaltsinitiative stellt? Was sind die Forderungen?
Ja, es ist klar, wir stehen jetzt auch in dieser Kampagne für Fair Pay ein. Das finden wir mega wichtig, aber es ist eben auch klar zu sagen, Fair Pay bedingt eben auch Fair Funding, oder? Also, und dafür braucht es ein fundamentales Überdenken der aktuellen Förderverhältnisse. Und im Schluss, klar, dafür braucht es einen konstruktiven Dialog zwischen Politik und auch der Wirtschaft und auch der Musikbranche, oder? Und ich glaube, es am Schluss, wie kommt die Frage, oder? Also, ist man bereit, mehr Geld reinzugeben, um dieses Fair Pay auch zu ermöglichen, oder will man irgendwie oder muss man auch die vorhandenen Mittel anders verteilen? Aber ich glaube, uns ist wichtig, dass man jetzt auch die Sorgen einerseits von den freien Musikschaffenden, aber eben auch von den Clubs, Spielstätten, Veranstaltern, dass man sich das jetzt, dass man das hört, oder? Und dass man hier fordern wir auch die Politik schon jetzt aktiv aufzuhandeln.
Fabian Giesler haben wir gehört, er ist Musiker und engagiert sich bei der Musikvielfaltsinitiative.
Rabe Info Talk.
Letzte Woche wurde das Projekt Yole Afrika in Kongo 25 Jahre alt. Yole Afrika ist ein Bildungszentrum, das soziale Innovation durch Kunst fördert. Es steht für einen dekolonialen Lehrplan. Das Zentrum in Goma befähigt junge Menschen, sich mit drängenden sozialen und ökologischen Problemen auseinanderzusetzen. Das Zentrum ins Leben gerufen hat der Filmemacher Petna Ndaliko Katondolo. Seinen jüngsten Film Lwanzo zeigt er auch im Oktober am Global Science Film Festival in Bern. Im Film geht es um den Rohstoffabbau von Kobalt im Osten Kongos. Seit Jahrzehnten ist der Osten der Demokratischen Republik Kongo umkämpft. Die Konflikte stehen mit dem multinationalen Rohstoffabbau in Zusammenhang, bei dem immer wieder Menschen ums Leben kommen. Petna Ndaliko versucht in seiner filmischen und pädagogischen Arbeit ein anderes Bild vom Kongo und den Menschen zu zeichnen. Simon Keller hat sich mit Petna Ndaliko darüber unterhalten.
Petna Ndaliko, Sie sind soeben von Brasilien, von der COP30 zurückgekehrt, von der Weltklimakonferenz. Das haben Sie mir vor diesem Gespräch erzählt. Inwiefern sind die Themen Kobaltabbau und Umweltfragen für Sie relevant?
I will say, first of all, as a global citizen is connected to me by the.
Der brutale Rohstoffabbau im Kongo hängt mit mir zusammen, weil ich Weltbürger bin. Der Abbau wird für all diese neuen technologischen Geräte betrieben. Und persönlich betrifft es mich, weil ich aus der Demokratischen Republik Kongo komme, einem Land, in dem über 70% der weltweiten Kobalt- und Kupferreserven liegen, vor allem in Kolwezi.
Of cobalt and copper is found in the Congo, and that's in Kolwezi. So personal to me because of the coalition of indigenous people of the Congo.
Wichtig ist mir die Arbeit der indigenen Gemeinschaften im Kongo, die sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Ich bin Teil einer Welt, die auf Gleichgewicht und Gegenseitigkeit beruht. Darum geht es für uns auch um die Frage der Souveränität über unsere eigenen Ressourcen und um das Zusammenleben aller Lebewesen.
Cohabitation among the living beings.
In Ihrem Film Lanzo, der zum ersten Mal auch in der Schweiz gezeigt wurde, geht es vor allem um die Frage, wer das Recht hat, Kobalt zu nutzen. Darüber hinaus zeigen Sie auch kulturelle oder spirituelle Aspekte des Kobalts. Welche Bedeutung hat Kobalt und der Abbau davon, diese handwerkliche Arbeit, die Menschen in Kongo verrichten?
Oh, yeah, I think in ancestral ecology, we understand and approach.
In der Ahnenökologie betrachten wir die Welt aus einer Perspektive der klaren Komplementarität und der gegenseitigen Abhängigkeit. In diesem Verständnis ist es sehr wichtig, Mineralien als Lebewesen zu betrachten. Dann verstehen wir, dass die Bedürfnisse und der Zweck, denen wir dienen wollen, wenn wir mit Mineralien arbeiten, spirituell gesehen viel komplexer sind. Es geht nicht nur um den persönlichen Gebrauch. Es war mir wichtig, uns daran zu erinnern, dass wir in dieser konsumorientierten Welt leben, in der wir glauben, wir könnten die Erde nach Belieben ausbeuten. Das hat aber Konsequenzen. Indigenes Wissen wurde völlig ignoriert oder beiseite geschoben. Zum Beispiel wurde Kobalt in der Medizin zur Förderung der Gesundheit des menschlichen Körpers eingesetzt. Aber jetzt, aufgrund der übermäßigen Nutzung oder Ausbeutung oder brutalen Ausbeutung, wird es sogar gefährlich für unseren eigenen Körper.
Using or extraction or brutal extraction is now becoming even dangerous to our own body. And we have lost even the understanding of.
Wir haben das Verständnis für diese Mineralien als Teil des Heilungsprozesses verloren. Deshalb war es für mich wichtig, zu versuchen, von denen zu lernen, die diese Weisheit noch besitzen. Denn ich befasse mich auch damit, wie heute multinationale Unternehmen die lokale Bevölkerung unterdrücken. Wir werden dadurch versklavt, weil die multinationalen Unternehmen Rohstoffe abbauen innerhalb unseres eigenen Landes.
Sie schaffen Bilder und Erzählungen. Ich habe Sie in einem Video gesehen, bei einem Podium auf einem Festival. Ihnen wurde die Frage gestellt: Ist es möglich, dass die Welt an unser Kino glaubt? Sie antworten darauf, es sei wichtig, die Kontrolle über das eigene Bild zu haben. Was meinen Sie damit, die Kontrolle über das eigene Bild?
Before talking about people, it's better to know their history.
Bevor man über Menschen spricht, sollte man besser ihre Geschichte kennen. Und ich denke, dass der koloniale Blick entwickelt wurde, um Europa und den Westen dazu zu bringen, das Kolonialprojekt zu akzeptieren. Daher werden viele Bilder aus dem afrikanischen Kontinent produziert. Und deshalb schwindet die Vorstellungskraft, die aus diesen Bildern entsteht. Sie wertet die realen Nuancen rund um die Komplexität ab.
Nuances around the complexity that are defined cultural. Whenever we capture an image, we also.
Meistens vergessen wir, dass wir bei einer Aufnahme viele Dinge unsichtbar machen, weil der Rahmen aus unserer eigenen Perspektive gestaltet ist. Meine erste Frage ist also: Was mache ich unsichtbar? Es ist wichtig, dass dies heute in den Schulen gelehrt wird, damit wir wissen, dass die Sichtbarmachung einer Kultur gefährlich sein kann. Welche Geschichte wollen wir eigentlich erzählen? In meiner Heimat gibt es ein Sprichwort, das besagt, die Welt besteht aus Geschichten und die Menschen leben die Geschichte, an die sie glauben.
Mit Yole Afrika ermutigen Sie Menschen, ihre eigenen Geschichten und Bilder zu schaffen. Was war der Auslöser für die Gründung dieses Projekts?
Every moment of becoming has been shaping really where the center is going.
Jeder Moment des Werdens hat geprägt, wohin das Zentrum geht. Meine Mutter erzählte mir eine Geschichte, als ich ihr meinen ersten großen Filmpreis zeigte. Als ich 12 Jahre alt war, kam ich offenbar weinend nach Hause, weil ich einen Hollywood-Film gesehen hatte, in dem Schwarze nur die negativen Rollen spielten. Und ich weinte und sagte meiner Mutter, dass das nicht wahr sei. Wir sind nicht so. Meine Mutter beruhigte mich und sagte: Jetzt weißt du, wo das Problem liegt. Was wirst du anders machen, damit du nicht mehr unter so etwas leiden oder weinen musst? Und dafür bin ich meiner Mutter immer dankbar, denn das war eine Möglichkeit, mich dazu zu bringen, nach Lösungen zu suchen, anstatt mich damit aufzuhalten, auf Probleme zu reagieren. Das war der Beginn meiner Reise.
Dieses Gespräch mit Ihrer Mutter war also prägend für Sie. Welche weiteren sozialen, gesellschaftlichen Momente haben Sie geprägt?
Yeah, another big event happened when the genocide happened.
Ein weiteres einschneidendes Ereignis war der Völkermord in Ruanda. Ich lebte allein mit meiner Mutter. Wir mussten viele Menschen versorgen, die an Cholera starben, auf der Straße. Eines Tages fragte ich sie, warum wir Menschen zu essen geben. Am nächsten Tag sind sie tot. Warum tun wir das? Wir geben ihnen das letzte bisschen zu essen, das wir zu Hause haben. Und wieder sagte meine Mutter zu mir, ich war damals 21 Jahre alt, denk daran, versäume niemals das zu tun, was du tun kannst. Den Rest überlasse dem Universum. Aber du musst alles tun, was du kannst, um jede Situation zum Besseren zu wenden. Ich glaube, diese Momente haben diesen Ort zu einem Ort der Beständigkeit gemacht. Wir versuchen, unser Bestes zu geben. Wir leben jetzt hier in Goma in einer schwierigen Situation. Es ist eine problematische Region, in der wir uns engagieren. Stellen Sie sich das Unmögliche aus dem Nichts vor.
Imagine the impossible out of nowhere.
Jole Afrika wurde vergangene Woche 25 Jahre alt. Sie haben das Projekt ins Leben gerufen. Pet Naindaliko, gibt es etwas, das Sie sich wünschen?
Well, I look at what I wish really it is. I look at the Congo and the potential that we have as a space.
Ich schaue auf den Kongo und das Potenzial, das wir als Raum haben. Das Potenzial, das wir haben, um die Welt zu ernähren, indem wir Mineralien liefern, die die Welt für größere Veränderungen braucht. Dass man den Kongo nicht nur als Ort der Rohstoffgewinnung betrachtet, sondern auch nach der Weisheit sucht, die in diesem Raum steckt. Wir haben die letzte Lunge des Planeten, weil wir den Amazonas zerstört haben. Und wenn wir darüber sprechen, bedeutet das, dass Mutter Erde viel Weisheit besitzt, die wir nicht nutzen, um Lösungen für unsere eigenen Probleme zu finden.
A lot of wisdom that we don't tap in to find solution to our own problems. So we can also tap into that by consulting her.
Wir können darauf zurückgreifen, indem wir sie konsultieren. Wir haben die Mutter, wie das Wasser, das wir überall finden, Seen, Flüsse, Ozeane, die hier sind. Wir können mit ihnen sprechen und die Weisheit erhalten, die uns hilft, mehr zu lernen und in Harmonie zu leben. Mein größter Wunsch ist es also zu lernen, wie man den Liedern der Erde lauscht.
In a harmonious way. So my biggest wish is to learn how to listen to the songs of the earth.
Das war Pet Naindaliko Katondolo, Gründer von Jole Afrika, Filmemacher und Vertreter der indigenen Ökologie. Er lebt zwischen den USA und der Demokratischen Republik Kongo.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 11. Dezember. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Simon Keller. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dursi Grimm. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.